Ladies and gentlemen, welcome back to Health Resolution Podcast und einer weiteren Episode, der Episode 115, die den Titel trägt, die Drogenhändler. Bevor wir allerdings zu den Drogenhändlern kommen, was für ein Segen, diese Zeit gerade miterleben zu dürfen. Ich, viele andere, sprechen schon seit ein paar Jahren davon, was hier wirklich läuft. Wir haben das in Podcast-Episoden thematisiert. Und jetzt gerade zeigt sich in einer unfassbaren Geschwindigkeit, was hier wirklich in den letzten 4-5 Jahren im Hintergrund gelaufen ist, was in den USA passiert, was Donald Trump mit seiner Administration gerade Tag für Tag aufdeckt und in die Wege leitet, ist einfach unfassbar. Wie gesagt, in einer Geschwindigkeit, die unglaublich ist. Gestern wurde Robert Kennedy als Gesundheitsminister der Administration vom Senat bestätigt. Wer sich ein bisschen mit der Person beschäftigt hat, weiß, was das bedeutet in Kürze für das Thema Transparenz über Impfungen, über die Nahrungsmittelindustrie. Die FDA in den USA, die haben jetzt schon, früher beim Fußball hätten wir gesagt, einen braunen Streifen hinten in der Hose, ja, die Food and Drug Administration, die Lebensmittel zulässt und Drugs. Guter Querverweis zur heutigen Folge. Drugs, in dem Fall Medikamente zulässt. Die CDC schlottert mit den Knien. Die Pharmaindustrie schlottert mit den Knien. Das wollten sie unbedingt verhindern, dass dieser Mann in diese Position kommt. Und er hat vor einigen Tagen schon gesagt, wie sie mit Orders agieren werden, um die zu zwingen, in allererster Instanz zum Beispiel mal gewisse Inhaltsstoffe offenzulegen. Das wird unfassbar. Dann total im Fokus im Moment Elon Musk mit seinem Department of Government Efficiency, DOGE. Ja, effizient ist da in der Regierung gar nichts. Die haben jetzt schon und werden über die nächsten Wochen so viele Dinge aufdecken, wo Gelder verschwinden, wo Gelder hingehen. Gestern verkündet, dass die jetzt eine Investigation starten werden in die IRS, den Internal Revenue Service. Wer den Podcast aufmerksam verfolgt hat, wird wissen, dass das die Steuersammeleinheit der Federal Reserve, dem Kopf des weltweiten Geldsystems, ist in der Hand von privaten Familien. Jetzt werden die Amerikaner lernen und auch die ganze Welt, was mit diesen illegal eingesammelten Steuern wirklich passiert, wo die wirklich hingehen, dass die Steuern uns nicht wieder zugutekommen, sondern wo die wirklich hingehen. Anschnallen, festhalten, durch die Nase atmen, beruhigen, weil was da rauskommen wird, wird so dermaßen verheerend sein und dermaßen augenöffnend. Das wird für einige Leute, Menschen, die sich jetzt mit noch nicht viel beschäftigt haben, sehr hart werden. Und das ist nur eins der Themen, die auf uns zukommen in den nächsten Wochen. What a time to be alive, meine Damen und Herren. Das ist einfach, dieses Gefühl ist wundervoll, zu spüren, wie sich der Wind gedreht hat und was jetzt da gerade passiert. Es ist jetzt Zeit für Transparenz und Wahrheit. Das, was ich in dem Podcast immer gepredigt habe, nach der Prämisse, mit der ich diesen Podcast hier ins Leben gerufen und habe und ausführe, jetzt kommt wirklich Wahrheit und Transparenz. Das Licht wird in diesen dunklen Raum fallen. Und wenn Licht in den dunklen Raum fällt, kann sich niemand mehr verstecken. Das wird einfach glorious. Eine chemische Substanz, wie etwa ein Betäubungsmittel oder Halluzinogen, die das zentrale Nervensystem beeinflusst, Quatsch, erstmal noch eine andere Sache, unsere Programme. Habe ich in der letzten Folge schon angesprochen. Laura und ich, wir haben Programme konzipiert. Und diese Programme gehen digital über 3 Monate. Inhalt dieser Programme sind insgesamt 40 Sessions mit uns. 10 zum Thema Ernährung, in der Gruppe und auch privat in diesen 3 Monaten. Und ebenso mit Laura, 24 in der Gruppe und 6 privat für jede Person. Über 3 Monate. Die ersten 3 Monate tragen den Titel der Beckenboden. Wir werden uns mit dem Beckenboden auseinandersetzen. An alle Menschen da draußen, die Probleme haben mit ihrem Beckenboden, nicht wissen, was der Beckenboden ist. Frauen, die kein Wasser mehr halten können. Männer, die kein Wasser mehr halten können. Die nicht in der Lage sind zu sagen, da ist mein Beckenboden, ich spanne den jetzt an und entspanne den. Bitte kontaktiert uns und meldet euch zu diesem Programm an. Ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr fairen Preis gefunden, der am Ende des Tages auf die 40 Sessions runtergerechnet für uns nicht mal 60 Euro in der Stunde sind. Und wir sind auch bereit, kann ich hier auch ganz offen sagen, mit Menschen, die sagen, ja, ich würde gerne mitmachen, aber es ist wirtschaftlich für mich nicht drin, eine Lösung zu finden. Weil uns etwas daran gelegen ist, Menschen zu helfen und wir wissen, was das für ein wichtiges Thema ist. Ja, nicht nur der Beckenboden, sondern auch die Programme, die danach folgen. Der Rücken, der untere Rücken, chronischer Kopfschmerz. Wir wollen einfach helfen. Wir können das noch nicht umsonst machen. Das wird in Kürze wahrscheinlich möglich sein. In einer Welt mit einem anderen Finanzsystem, mit einem Goldstandard, der übrigens auch kurz davor ist, verkündet zu werden von der US Treasury. Wenn das passiert, hoffe ich, habt ihr Edelmetalle in der Tasche. Deswegen versuchen wir da immer einen Weg zu finden, weil wir helfen wollen. Die Programme sind online einsichtig. Alle Details dazu findet ihr online unter www.healthresolution.de oder www.holon.yoga, Lauras Website. Jetzt nochmal. Eine chemische Substanz wie etwa ein Betäubungsmittel oder Halluzinogen, die das zentrale Nervensystem beeinflusst und Veränderungen im Verhalten und oftmals Abhängigkeit auslöst. Das ist die Definition einer Droge. Droge heißt auf Englisch Drug, wird im englischen Sprachgebrauch genutzt, ebenfalls für Medikamente. Medikamente sind also Drogen, meine Damen und Herren. Weil, wenn man sich die Definition anschaut, trifft das, muss man sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit den Medikamenten auf jedes Medikament zu. Weil Medikamente halt nun mal so funktionieren. Wenn ich ein chronisches Schmerzmittel habe, Ibuprofen, Paracetamol, was die Leute auch schlucken wie M&Ms, dann ist es eine Beeinflussung des zentralen Nervensystems. Deswegen wird der Schmerz betäubt. Ja, auch wenn ganz viele Menschen sagen, ah, ich habe eine Entzündung, das ist gegen die Entzündung. Nee, das ist nicht gegen die Entzündung. Das betäubt einfach nur das Schmerzempfinden. Und das ist eine Manipulation des zentralen Nervensystems, per Definition also eine Droge. Und 99% von uns wissen, wie sich das anfühlt, würde ich spontan sagen. Weil 99 von 100 von euch haben, oder von uns, ich auch, haben bereits Substanzen in ihrem Leben konsumiert, die in diese Kategorie fallen, nämlich das zentrale Nervensystem beeinflussend. Oder gibt es hier tatsächlich Menschen, die in ihrem Leben jetzt zum Beispiel nie einen Tropfen Alkohol getrunken oder nie eine Zigarette gezogen haben oder nie isolierten und somit chemischen Zucker konsumiert haben? Wenn es diese Person hier unter euch wirklich geben sollte, dann sage ich, Person, bitte kontaktiere mich umgehend per E-Mail tobias.levels@healthresolution.de, weil ich möchte dir recht herzlich gratulieren von Herzen und deinen Eltern gleich mit, dass die es fertiggebracht haben, so eine Person großzuziehen. Das wäre eine absolute Rarität, weil Drogen gesellschaftlich akzeptiert sind. Machen wir uns nichts vor. Seit Ewigkeiten sind die gesellschaftlich akzeptiert. Die werden sogar teilweise als gesundheitsfördernd deklariert. Ja, wenn sie davon brabbeln, zum Beispiel, dass Rotwein ja so viele wertvolle Polyphenole enthält, die die Blutgefäße jung halten. Wird immer wieder propagiert. Ist immer wieder eine geile Rechtfertigung von Menschen, die regelmäßig Rotwein trinken. Ja, aber die Polyphenole, die kommen vorbei und halten die Blutbahn theoretisch jung. Aber der Alkohol, der hinterherkommt, der reißt die Wand definitiv wieder ein. Ja, die Blutwand, die Blutbahn. Und obendrauf legt er dazu noch ein Lagerfeuer in den Blutgefäßen und vor allem auch in der Leber, weil Alkohol ist ein Nervengift. Die Leber muss Alkohol abbauen, so wie alles in unserem Körper. Und mit jedem Tropfen Alkohol sterben Tausende von Leberzellen einfach nur ab. Bumm. Muss man sich immer wieder bewusst machen. Mit jedem Tropfen Alkohol, den man trinkt, sterben Teile des Lebergewebes. Und isolierten Zucker, das haben wir jetzt wirklich schon oft genug thematisiert, der ist mehr als nur akzeptiert, der wird geliebt. Geliebt, abgöttisch. Der wird sogar mit Lebensqualität gleichgesetzt. Und wenn man, wenn man den Menschen diesen Zucker entreißt, dann fangen die an, davon zu erzählen, dass nichts mehr Spaß macht und dass sie nicht wirklich in Anführungszeichen leben. Weil die Menschen, die entwickeln dann, wenn man denen den Zucker wegnimmt, die entwickeln dann wahre Entzugserscheinungen. Die fangen an zu zittern und kriegen erhöhtes Herzschlagvolumen, erhöhten Herzdruck. Die fangen vielleicht an zu schwitzen. Ja, das hat damit zu tun, dass dieser chemische Zucker, dieser isolierte Zucker, eine höhere Abhängigkeit hervorruft als zum Beispiel eine Droge wie Kokain. Weil der einfach mehr Hirnareale gleichzeitig anspricht als Kokain, das jemals hinbekommen könnte. Deswegen ist es eine viel vielschichtigere Abhängigkeit. Und wenn Menschen also jetzt sagen, ich konsumiere keine Drogen, dann lügen mit Sicherheit über 90% von denen unwissentlich. Weil die halt eben doch Zucker konsumieren. Und Zucker ist eine Droge. Isolierter Zucker, der beeinflusst das Nervensystem, das Zentrale. Um uns das mal kurz vor Augen zu führen, was den Drogenkonsum angeht, wir bewegen uns da pro Kopf jährlich im Schnitt bei 15 Litern Alkoholkonsum. Ja, im Schnitt konsumiert eine deutsche Person 15 Liter Alkohol im Jahr. Auf so viel stilles Wasser kommen die meisten nicht im Jahr. Aber Alkohol ist gar kein Problem. Bier allein setzt in Deutschland jährlich gut 25 Milliarden Euro um. Aber keine Sorge, das ist ein Kulturgut. Bier ist ein deutsches Kulturgut, ja. Darauf können die Deutschen stolz sein. Was ist denn eure Kultur? Was habt ihr so vorzuweisen der letzten 5.000, 6.000 Jahre, wo es die flache Erde hier gibt? Wir haben Bier. Bitburger und König Pilsener. Herzlichen Glückwunsch. So hat der Schöpfer sich das auf jeden Fall gedacht. Nicht nur Bier. Zigaretten, Nikotin. Jährlich werden nach Deutschland 63 Milliarden Zigaretten importiert. Und daraus macht die Industrie dann einen Umsatz von 22 Milliarden Euro. Immer schön mit den dummen Rauchern, die sich täglich die Blausäure ins Lungengewebe ziehen. Sehr, sehr lukrative Businesses und sehr, sehr große Industrien. Ja, eigentlich müssten wir überhaupt nicht hingehen und heute in der Episode eine spezielle Droge thematisieren, weil der Großteil von uns täglich unter Drogeneinfluss lebt und täglich nicht zurechnungsfähig ist. Weil jemand, der raucht oder Alkohol trinkt, oder isolierten Zucker ist, steht unter Drogeneinfluss und unter einem manipulierten zentralen Nervensystem. Punkt. Der ist nicht zurechnungsfähig. Der ist nicht so klar und unmanipuliert wie in einem natürlichen Zustand mit nur stillem Wasser und einem pH-Wert von 8,4 und ohne diesen ganzen Quatsch. Könnt aber sicher sein, alle, die diese Umstellung gemacht haben und die jetzt schon mal seit ein paar Monaten und Jahren basisch leben, wirklich basisch leben, die werden das bestätigen können, dass die Rübe um einiges klarer geworden ist, man andere Gedanken hat, man andere Dinge miteinander verknüpft, Zugang zu anderen Dingen hat, man auch intuitiver unterwegs ist, eine ganz andere intuitive Fügung hat in sich und auch wieder eine bessere Verbindung zu diesem intuitiven Bauchgefühl, über das wir schon so oft gesprochen haben, der Solarplexus als eins der größten Nervengeflechte um unseren Bauchnabel herum. Von dem übrigens die Bewegung im natürlichen Zustand starten würde, sind wir wieder bei unserem Programm. Meldet euch zu den Programmen an. Ich sage euch, ihr werdet die nächsten Jahre und Jahrzehnte so dermaßen davon profitieren. Und für alle, für die das gilt, ne, mit den Drogen, den Zigaretten und dem isolierten Zucker und dem Alkohol, schaltet die Episode jetzt einfach sofort aus und schaut, dass ihr das alles unterlasst und aus eurem Leben streicht. Für euer Wohl, allererster Instanz, aber auch für unser Wohl, für das Wohl der Gesamtgruppe. Und dann geht ihr hin und hört den Podcast weiter. Und natürlich, diese Substanzen, diese Drogensubstanzen, haben natürlich diese Kontrolleure und Strippenzieher kreiert, um uns ganz einfach zu benebeln. Damit wir nicht hingehen und verstehen, hey Freunde, wir wissen, was die Federal Reserve ist, wir wissen, was die IRS ist, wir wissen, wie das Geldsystem hier funktioniert, wir wissen, was ihr gemacht habt auf Jekyll Island 1913, wir wissen, dass ihr uns versklavt habt und wir machen das nicht mehr mit diesen Drogen, schaffen die es, dass die uns benebeln. Dass die uns von den wichtigen Themen wegbringen. Ja, dass wir 8-9 Stunden am Tag arbeiten gehen, nach Hause kommen, da auf die Couch fallen und Fußball gucken oder Netflix gucken. Nicht mal mehr unsere eigene Frau angucken. Wir gucken eigentlich nur noch in irgendwelche Röhren und irgendwelche Bildschirme und irgendwelche Tablets. Immer schön, um uns davon wegzuhalten. Worum es eigentlich geht. Klappt aber jetzt nicht mehr seit einigen Jahren. Ist die Gruppe, die halt nicht mehr in Röhren guckt, um einiges größer geworden. Und die wird jetzt von Tag zu Tag immer größer werden. Immer, immer, immer größer werden. Selbst die, die jetzt noch in Röhren gucken werden, in Kürze diesen Prozess beginnen. Mit jedem Tag, wo neue Dinge rauskommen, in erster Instanz in den USA. Aber die Welle wird auf die ganze Welt überschwappen und ist schon übergeschwappt. In Deutschland sind Bundestagswahlen, oder? In 9 Tagen. Da bin ich ja mal ganz gespannt. Die haben diese Dinge auf den Markt geworfen, um uns zu benebeln, klar. Um uns zu verkrüppeln, logischerweise anatomisch, haben wir so oft darüber gesprochen, uns anatomisch zu verkrüppeln, damit wir zum Arzt gehen müssen, damit wir am Ende in den Fängen landen, damit wir chronisch Medikamente bei denen kaufen, um unseren göttlichen Körper zu pervertieren, um den ganz einfach davon zu entfernen, was der eigentlich im natürlichen Zustand zu leisten imstande wäre. Damit wir dann sagen, ja, nee, oh Gott, das kann ich, nee, das ist ja undenkbar. Nein, ja, sind viele Dinge sind jetzt undenkbar, aber die sind eigentlich im natürlichen Zustand nicht undenkbar. Wenn man sich einfach die Anatomie unseres Körpers anschaut, auch in unseren Programmen wieder, wenn wir Muskulatur nehmen, wie funktionell die eigentlich wäre und wenn man realisiert, dass eigentlich überhaupt niemand mehr auf dieser Welt seine Muskulatur so einsetzen kann, wie es eigentlich gedacht wäre, dann ist das schockierend. Dann ist das erschreckend. Aber unsere Aufgabe ist es, uns damit auseinanderzusetzen und Stück für Stück dahin zurückzukommen, zu verstehen, zum Beispiel jetzt auf unseren Beckenboden, auf das Beckenbodenprogramm bezogen, was der Beckenboden ist. Das ist die Anatomie, das ist unser Körper, den sollten wir verstehen. Wie man den anspannen und entspannen kann. Warum der Ort ist, an dem die Atmung beginnt und nicht das Zwerchfell und nicht die Lunge und nicht der Mund und nicht die Nase. Und am Ende, durch die Verkrüppelung und durch die Krankmachung, gerade noch erlebt kürzlich mit meinem Opa, der kürzlich verstorben ist, der hat auch einen langen Leidensweg hinter sich gehabt. Ja, ich, auch wenn ich der Tobi bin, diesen Podcast mache und ein gewisses Wissen auf den Körper bezogen habe, da habe ich dann auch Grenzen, weil jeder Mensch selber entscheidet, wie er leben möchte, ob er offen ist, ob er zuhört, ob er Wissen ansammeln möchte, ob er sich weiterentwickeln will. Und da gelingt es mir dann auch nicht, sage ich mal, den Menschen davon zu überzeugen, die Ernährung komplett umzustellen. Und so hat er ja einen langen Leidensweg gehabt über Jahre hinweg und ist jetzt erlöst worden. Aber am Ende kriegt man dann da auch mit, wie diese Industrie diese Menschen in den Zustand bringt und dann noch ausquetscht wie eine Zitrone. Es ist abartig. Ein ganz großer Bereich, in dem diese Drogen eingesetzt werden, ist der Schmerzmittelmarkt. Die sogenannten Opiate. Und eins von diesen Opiaten habe ich tatsächlich selber schon genießen dürfen, intravenös. Als ich nämlich auf der Intensivstation lag mit meiner Leber-OP 2003. Direkt nach der OP war ich einige Zeit auf der Intensivstation. Und ich kann euch definitiv sagen, das ist ein Wahnsinn vom Körperempfinden her. Wenn man solche Schmerzen hat und dann Morphium intravenös gespritzt bekommt, dann ist es innerhalb von Sekunden erledigt. Die Schmerzen fliegen einfach weg, man selbst fliegt gleich mit weg. Man schläft so ganz langsam ein und wird irgendwann wieder wach nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde und will eigentlich den nächsten Schuss. Ja, so wie Drogen halt nun mal funktionieren. Man hat dieses erste Erlebnis, egal mit welcher Droge, und das ist dann so ein Gefühl, boah, dem man hinterherläuft, was man aber nie wieder so erreichen wird. Und eigentlich wäre das der natürliche Zustand, denke ich, solche Zustände zu kreieren, in denen man sich so leicht fühlt, in denen man sich so gedankenlos fühlt, in denen man sich so eins fühlt mit der Schöpfung. Das ist das, warum es diese Drogen gibt, weil sich eigentlich jeder nach diesem Gefühl sehnt und diese Drogen sind ein ganz kurzer Weg, eine ganz schnelle Abkürzung dahin, das zu erreichen. Auf jeden Fall habe ich es erlebt. Sensationell. Also sensationell, was die Wirkung angeht, was dann passiert. Aber natürlich eine furchtbare Manipulation des Körpers. Am Ende kriegt man dann auch nur, was weiß ich, eine bestimmte Dosis, damit man halt keine Abhängigkeit entwickelt. Nicht, dass es die Leute in der Schulmedizin interessieren würde, die wären froh darum. Aber ja, da gibt es dann halt doch noch so vordergründige Gesetzmäßigkeiten und Dosen, die in einem bestimmten Zeitraum erlaubt sind. Bei den Opiaten gibt es zum Beispiel noch Kodein. Heroin ist auch ein Opiat. Ja, Heroin kennt wohl jeder. Wahrscheinlich eine der ältesten, beliebtesten Opiat-Drogen. Und ein Opiat, auf das wir uns heute konzentrieren wollen, das seit gut, ich sag mal so 25 Jahren, ist schon länger erfunden, in Anführungszeichen, produziert, aber seit gut 25 Jahren nimmt das so richtig Fahrt auf und ist richtig im Kommen. Und das passiert komischerweise so alle Ländergrenzen, die es nur gibt. Und das wird von der WHO als, in Anführungszeichen, Zitat WHO, als unentbehrliches Arzneimittel deklariert. Ja, kann man nicht drauf verzichten. Braucht man unbedingt, sonst ist das Leben nicht mehr lebenswert. Sonst kann man die Leute einfach nicht mehr medizinisch versorgen, so wie die das brauchen. Die Rede ist von Fentanyl. Und diese Liste gibt es wirklich, der WHO. Ja, diese Liste bezüglich der unentbehrlichen Arzneimittel, die gibt es wirklich. Die WHO sagt, dass die damit die dringlichsten Bedürfnisse der Bevölkerung hinsichtlich medizinischer Versorgung befriedigen. Kein Spaß, können wir einfach so stehen lassen, muss ich gar nichts zu sagen. Fentanyl ist ein künstlich hergestelltes Opioid, chemisch, im Labor. Keine Fentanyl-Pflanzenplantagen, die man abernten muss, um einen Wirkstoff zu isolieren. Viel, viel einfacher. Zack, direkt massig produziert, in massigen Mengen im Labor. Und die Laborherstellung von Opioid-Schmerzmitteln ist in Anführungszeichen Forschern, sind ja keine Forscher, die sind darauf angesetzt, das zu produzieren. Ist ja nicht so, dass sie rausgehen mit einer Schöppe, anfangen zu graben und irgendwas finden, was hier schon seit 500 Jahren liegt. Ja, dass die wirklich forschen. Das sind Leute, die sind darauf angesetzt, Freunde. Wir haben Morphin, aber jetzt guckt mal. Oder entwickelt mal chemische Stoffe, die das Nervensystem so weit manipulieren, dass es keine Schmerzen mehr signalisiert und empfindet. Und das ist diesen Leuten, ich nenne sie gar nicht Forscher, diesen Leuten 1937 zum ersten Mal gelungen. Weil da sind Chemiker der höchsten Farbwerke, kennt das noch jemand von euch? Die höchsten Farbwerke. Die sind hingegangen und haben Petidin und Methadon geschaffen. Zwei komplett synthetische, künstliche Opioide. Diese höchsten Farbwerke, die sind 1863 gegründet und die waren jahrzehntelang eins der größten deutschen Pharma- und Chemieunternehmen. Beziehungsweise in den 80ern das umsatzstärkste Pharmaunternehmen der Welt. Höchster Farbwerke. Kennt wahrscheinlich, ja, kennen nur noch Menschen, die mindestens 50 oder 60 sind. Die hatten 180.000 Beschäftigte, die daran gearbeitet haben, die Menschen langsam und qualvoll zu töten und zu vergiften. Und 1994, nach dem High in den 80ern, 1994 ist daraus Sanofi Aventis geworden. Und den haben wir verkauft. Ne? Und den Chemieanteil der Firma, der aus Farben und Pflanzenschutz bestand, verkaufte man logischerweise an wen? Unsere Freunde bei Bayer und Clariant oder Clarion in der Schweiz. Das ist eine, das ist eigentlich Sandoz heute oder Sando. Ja, Bayer kann das gut. Der Bayer ist immer sehr an Gesundheit interessiert und an Chemikalien, die wirklich Gesundheit generieren. Glyphosat, Monsanto ist ein weiteres, was unsere Gesundheit auf ein unglaublich höheres Niveau gebracht hat. Das können die sehr, sehr gut. Die sind also hingegangen, haben 1937 die ersten Opiate produziert. Und 15 Jahre später kam ein Belgier namens Paul Janssen daher und hat sein eigenes Pharmaunternehmen gegründet in 1952. Paul Janssen gesagt, so, ich gründe jetzt mein Pharmaunternehmen. Und dann ist er hingegangen und hat diese beiden Prototypen Petidin und Methadon genommen und hat daraus 1960 Fentanyl zusammengebastelt. Ging relativ schnell. Startup 1952 und 8 Jahre später hat der Fentanyl produziert. Und direkt in dem Moment sagt eine Firma aus New Jersey namens Johnson & Johnson, ey, Paul, super geiles Produkt, was du da gemacht hast. Wir nehmen dich, das Produkt und die ganze Firma jetzt unter unser Dach. Und von da an gehört Janssen Pharmaceuticals zu J&J, Johnson & Johnson. 1961 produziert von Janssen, synthetisiert. Und innerhalb von nicht mal 2 Jahren, dann 1963 von Johnson & Johnson in Europa auf den Markt geschmissen. Sehr schnell, sehr, sehr schnell. Man war unglaublich begeistert von dieser Wirkintensität, die um einiges stärker als die der bis dahin eingesetzten Morphine war. Das stelle ich mir vor, stärker als Morphine. Ich habe gemerkt, wie dieses Zeug gewirkt hat, du grüne Neune. 100-mal stärker ist Fentanyl, bis zu 100-mal. In Europa war das 1963 kein Problem, das auf den Markt zu schmeißen. In den USA hatte die FDA, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, Food and Drug Administration, die hatten Bedenken bezüglich des Missbrauchsrisikos. Hm? Missbrauch, hört, hört. Die wollten die Menschen schützen damals in den 60ern. Die FDA schützt also doch, die achtet darauf, dass nichts Giftiges oder Schädigendes in die Körper kommt, der Amerikaner und der Welt. Dann aber irgendwie war es den 5 Jahre später doch egal, 1968, weil dann hat man es dann auch in den USA auf den Markt geworfen. Follow the money, ne? Immer, wo das Geld am Start ist, da fliegen solche Dinge dann auf den Markt. Auch wenn in der FDA auf einmal Menschen säßen mit dem Herz am richtigen Fleck, die sagen würden, Freunde, ich glaube, das ist keine gute Idee. Regelt das Geld, dass das dann ominöserweise doch auf den Markt kommt. So viel zum Hintergrund, zu Fentanyl. In der Schulmedizin nutzt man Fentanyl, da könnt ihr das injiziert bekommen, ja, mit der Spritze. Könnt das lutschen über die Mundschleimhaut, nehmt ihr das dann auf. Ihr könnt euch das als Nasenspray verabreichen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer News-Folge. Johnson & Johnson, Nasenspray gegen Depressionen. Ja, super, super Ding. Oder auch transdermal. Ja, klebt euch ein Pflaster auf, bupp, transdermal, trans, durch, dermal, die Haut, dermis, die Haut. Wird das Fentanyl über ein Pflaster über die Haut aufgenommen. Ja, ich weiß nicht, ob das den einen oder anderen jetzt verwundert, dass das funktioniert. Sollte die Hörer dieses Podcasts eigentlich nicht mehr verwundern. Wenn ihr etwas auf die Haut klebt, dann landet das in eurem Körper, in eurer Blutbahn, logischerweise. Nicht nur, wenn ihr etwas klebt, auch wenn ihr etwas drauf cremt. Cremt. Nivea-Creme zum Beispiel, wenn ihr die auf die Haut schmiert, dann landet all das, was in der Nivea-Creme zu Hause ist, in eurer Blutbahn, logisch. Weil die Haut besteht aus mehreren Schichten und die ist durchlässig. Ja, die atmet. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr schwitzt, da kommt auf einmal Wasser raus. Der Körper nutzt diese Haut als Entgiftungsorgan. Und genauso können auch Sachen von außen rein. Deswegen hat sich die Kosmetikindustrie das zunutze gemacht, uns Produkte zu verkaufen, die uns langsam und schleichend vergiftet haben. Mit den verschiedensten Stoffgruppen aus dem Chemielabor. Deos zum Beispiel damals, ganz krass, Aluminium. Jeder, der sich mit dem Deo eingecremt hat, hat jedes Mal den Roller, hat der Aluminium auf die Haut und in den Körper, ins Blut, ins Gewebe, ins Hirn gebracht. Und dann fragen die Menschen sich, oh, wo kommt der Alzheimer her, wo kommt die Demenz her, wo kommt dies, wo kommt das her? Und dann sagt die Schulmedizin, ja, du hast eine Autoimmunerkrankung, wir haben hier Antikörper gefunden in deinem Blut, die zersetzen hier deinen Nerv, deine Myelinscheide, jetzt hast du leider MS. Ja, so funktioniert das. Also, Fentanylpflaster auf die Haut, in den Körper, 24 Stunden und dann setzt die Wirkung ein. Relativ zügig, ne? Wer den Quatsch braucht, fragt euch jetzt wahrscheinlich, ja, zuerst mal die Notfallmedizin in der Anästhesie, damit man nicht mitbekommt, wenn man operiert wird. Ja, wenn ihr euch hingeht und, keine Ahnung, ein Bein brecht und ihr kommt in OP, dann werdet ihr schlafen gelegt. Damit ihr nicht merkt, wie jemand die Schraube in euren Knochen dreht und die Platte davor setzt, damit die zwei Einzelteile aneinander haften und wieder zusammenwachsen. Das ist mal der erste Bereich, in dem dieses Fentanyl sehr, sehr gerne eingesetzt wird. Ich glaube, es gäbe auch andere Mittel der Betäubung vielleicht, aber natürlich nehmen wir diesen Hammer, auch aus wirtschaftlichen Gründen, aus den Dingen, die dahinter stehen, da kommen wir jetzt gleich zu. Weil das macht Fentanyl, logischerweise. Ne? Fentanyl schaltet unser zentrales Nervensystem ab. Ab einer gewissen Dosis schlaft ihr, ihr merkt nichts mehr, was ja auch wahnsinnig ist. Ne? Also auch bei meiner Leber-OP zum Beispiel, da werden zwei Risse gepflegt und ich liege da, mein Körper ist anwesend, aber ich nehme keinen Schmerz wahr. Ich werde aufgeschnitten, werde geklebt, wieder zugeschnitten und dann wache ich auf der Intensivstation auf und dann merke ich die Schmerzen wieder, weswegen ich das Morphin brauchte und auch in den Wochen danach. Über die Narbe, ich wurde damals geklammert, musste erstmal wieder lernen, nach den 2 Wochen nur im Bett mich aufzurichten, weil logischerweise diese Narbe mich nach vorne gezogen hat. Die hat wie zwei so Lappen zusammengehalten und das hat mich stetig nach vorne gezogen. Das hat mich klein gemacht. Ich bin immer so rund geworden. Ich musste erstmal wieder lernen, mich aufzurichten. Ja, das macht Fentanyl. Neben den OPs allerdings, um Leute schlafen zu legen, sind das größte Einsatzgebiet Zustände, die extreme Schmerzen, chronische Schmerzen verursachen. Als allererstes mal der Tumor- und Business-Zweig der Schulmedizin und Pharmaindustrie. Menschen, denen gesagt wird, dass man jetzt alles versucht hat, ja, man hat 28 Chemotherapien gemacht, man hat alles weggeschnitten, was man wegschneiden konnte. Wir haben alles gemacht. Wir können nichts mehr tun. Wir können sie nur noch mit unseren Produkten begleiten, damit die Schmerzen so gering wie möglich sind. Und dann können sie gerne das Zeitliche segnen. Aber nicht zu früh. Nehmen Sie ruhig noch ein paar Monate hier unsere Produkte. Das kommt uns sehr zugute auf der Habenseite. Sehr, sehr lukrativ, weil dieser Markt, der bewegt sich jetzt schon bei 20 Milliarden und der soll in den nächsten Jahren laut Prognosen auf 60 Milliarden anwachsen. Würde er nicht, aus verschiedensten Gründen, weil diese Industrie und dieses System in Kürze das Zeitliche segnen wird. Die haben so viele Menschen das Zeitliche segnen lassen, jetzt ist es doch auch nur mal fair, dass die mal das Zeitliche segnen, oder? Warum ist es so, dass der Markt so groß ist? Ich meine, weil man nach jahrzehntelanger Forschung und Billionen von Dollars gedenkt, den Menschen zu sagen, was ein Tumor ist und wie man den und die Fentanylschmerzen verhindert, oder eher das Gegenteil? Ich denke, die Antwort ist klar. Übrigens, Deutschland ist Marktführer. Das kommt selten vor heutzutage in diesem zerrütteten Land. Deutschland und die USA sind medizinische, ja, ist ein Unterschied zu dem illegalen Fentanyl, wo wir gleich zu kommen, sind medizinische Fentanyl-Marktführer mit einem Anteil von 18%. Und in Deutschland in 2020 mit 229.573 verschriebenen Tagesdosen an Fentanyl. Übrigens wurden 2016 offiziell 2,3 Tonnen Fentanyl produziert auf der Welt. 2.300 Kilo. Wofür man das jetzt braucht, ist das nur für die Krebskranken und die Betäubungen im Krankenhaus oder wofür setzt man das noch ein? Ich meine, dafür braucht man nur kleinste Spürchen, um Leute schlafen zu legen. Wofür brauche ich 2,3 Tonnen Fentanyl? Hört sich auf Anhieb sehr, sehr viel an. Für ein paar Fentanyl-Pillchen, die Hexal dann verkauft und die ganzen großen Pharmaunternehmen. Soweit, so gut. Kurzer Sidestep zur Produktion von Fentanyl. Die Schlüsselsubstanz zur Herstellung ist ein Stoff, der sich NPP nennt. N-Phenethyl-4-Piperidinone. Deswegen habt ihr alle Chemie so gehasst früher, wegen diesen komischen Bezeichnungen. Das war schon abschreckend. Aber ich sage euch eins, mit Laura die Tage darüber gesprochen, wenn wir jetzt zurück könnten, boah, hätte ich gerne nochmal Chemie. Weil Chemie und Physik, wenn man Chemie und Physik versteht, dann hat man hier ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um hier einige Dinge zu verstehen in Bezug auf den eigenen Körper und auch in Bezug aufs Außen. Also den isoliere ich, dann reduziere ich dieses NPP ein bisschen, dann kombiniere ich ein bisschen mit ein paar anderen Chemikalien und am Ende kommt Fentanyl raus, dass mein Nervensystem dann flach liegt. Für Fentanyl gibt es auch massig Kopien, analoge. Heißt nicht 1:1 Original-Fentanyl, aber leicht abgewandelte Chemikalien, die im Prinzip die gleiche Wirkung haben und günstiger sind, weil sie nicht das patentierte Original darstellen. Wenn ich jetzt hingehe und Fentanyl produzieren will, wenn ich 25 Gramm Fentanyl produzieren will, dann brauche ich dafür in der Produktion $800. $800 gut investiert, um auf dem Drogenmarkt, man könnte jetzt sagen Schwarzmarkt, illegaler Drogenmarkt, sage ich aber nicht, weil ihr werdet gleich sehen, dass das gar nichts mit Recht und Ordnung und Illegalität zu tun hat. Habe ich eine kleine Story. Wir waren die Tage in Berlin für 2-3 Tage. Ich hasse diese Stadt. Tut mir leid für alle Menschen, die jetzt zuhören, die da leben. Ich hasse Berlin. Berlin ist ein absolutes Drecksloch. Abartig. Da muss man nur mal in der U8 gefahren sein in Berlin. Oder zum Beispiel jetzt auf die Drogen bezogen und den Drogenmarkt. Den Görlitzer Park. Oder wie die Berliner sagen, Görli. Ich gehe in Görli. Görlitzer Park. Sonntags morgens, 11 Uhr, sind wir da mit der Schwester von Laura und deren kleiner Tochter. Knapp über ein Jahr. Auf dem Spielplatz und rutschen. Tobi macht was? Guckt, fährt zu einem Laden, zum guten Laden übrigens, der kaltgepresste Säfte macht. 300 Meter von da. Und kauft, so nett wie der Tobi ist, für die Laura und für die Schwester von der Laura, die Yvonne, einen halben Liter grünen Saft. Sehr gut. Ein geiler Kontrast. Auf dem Weg dahin, ich wollte nur aus dem Park raus, 200 Meter, haben mich ungefähr 25 Afrikaner angequatscht, ob, ey, yo, ob ich irgendwas brauche. Drogen von bis, Cannabis, keine Ahnung, vielleicht hätte auch einer Fentanyl gehabt. Sonntags morgens um 11 Uhr. 3 Meter weiter rutschen die Kinder auf so einer Spielplatzrutsche oder und sind am Schaukeln. Unfassbar. Und das ist jeden Tag so in diesem Görlitzer Park. Interessiert niemand, ne? Hat mal keine Handhabe geben, oder? Geht nicht. Es ist so schwer, die zu finden, die das verkaufen da. Und die mitzunehmen und einzusacken und zu sehen, wo die ihr Zeug herbekommen vor allem. Von wem werden die denn beliefert? Wer bringt denn die ganzen Drogen dahin, damit die im Görlitzer Park verticken können? Interessiert das keinen Recht und Ordnung? Wo sind diese denn da? Wo ist denn da die Exekutive in Deutschland? Wo ist die Polizei? Sensationell schockierend. Aber am Ende, die Berliner sind dann so hip, dass die sagen, ja, aber es funktioniert. Hier darf, in Berlin darf quasi alles passieren. Darf alles passieren. Und es funktioniert. Die 1,5-Jährige rutscht neben dem Afrikaner 10 Meter weiter mit 20 Kilo Cannabis in seiner Tasche, was er da versucht zu verticken. Es funktioniert. So stellt man sich eine wache, gesunde Gesellschaft doch vor, oder? Denke ich auch. Auf jeden Fall, wenn ich für $800 Produktionskosten für Fentanyl, 25 Gramm, wenn ich die investiere, dann kriege ich auf diesem Drogenmarkt, ich sage nicht illegal, ich sage nicht Schwarzmarkt, Drogenmarkt, dann kriege ich dafür $800.000. Das ist das Tausendfache, gell? Ja. Das Tausendfache. Hört sich in Theorie nach einem sehr lukrativen Businesszweig an, wenn ihr mich fragt. In den USA sind im Jahr 2002 6% aller Überdosis-Toten oder Tode auf künstliche Opioide entfallen. Ja, 6 von 100 Menschen, die an einer Überdosis gestorben sind, haben sich mit einem Opioid umgebracht. Mit Fentanyl, Morphium oder Heroin zum Beispiel. Ist furchtbar, aber ist gerade noch so überschaubar. Im Jahr 2024, 22 Jahre später, haben sich diese 6% auf 68% erhöht. Und wenn man jetzt sagt, diese 68% sind 100%, dann sind 81% davon entfallen auf 15- bis 24-jährige Menschen. Die Opiattoten haben sich von 1999 bis heute verfünffacht. Und allein Fentanyl sorgt dafür, dass in den USA heute täglich 200 Menschen sterben. Täglich 200. Ja, wollen wir uns 200 Menschen mal kurz vorstellen? Täglich. Täglich ist das die Menge an Menschen, die an Fentanyl stirbt. 81% der Überdosis Toten durch Fentanyl oder durch Opiate entfallen auf 15- bis 24-jährige Menschen. Wollen wir da nochmal über Bevölkerungskontrolle diskutieren? Es sind 1.400 Menschen wöchentlich, 5.600 Menschen im Monat und über 70.000 Menschen im Jahr. Seit 2013 sind diese, in Anführungszeichen, offiziellen Zahlen exponentiell gestiegen, explodiert. Man muss sich das wirklich mal bewusst anschauen und mal an sich ranlassen. Jedes Jahr stirbt eine fast komplett gefüllte Allianz Arena an einer Überdosis Fentanyl in den USA. Und jetzt die Masterfrage. Wie kommt diese Allianz Arena an das Fentanyl? Wo wird das produziert? Wo wird das verpackt? Wo wird das verschifft? Ich meine, viele von euch wissen, dass man Produkte produzieren muss. Was es benötigt, um so ein Produkt von X in die USA zu bringen. Wo wird das verpackt, verschifft? Wo passiert das? Die amerikanischen Landesgrenzen. Und wer sorgt am Ende dafür, dass das dahin findet, wo das hin soll in Amerika? Nämlich in die sozialen Bereiche, in denen Menschen am Rande des Existenzminimums ohnehin schon abhängig von Drogen leben. Oder auch an die Wall Street. Die Durchgedrehten, die brauchen auch täglich ihren Stoff. Nicht mehr lange, dann werden die auch alle gesünder, weil da die Türen zugehen. Schritt für Schritt fragen wir uns doch mal ganz logische Fragen, die sich eigentlich jeder Mensch mit Gehirn stellen müsste, wenn er jetzt von dem Sachverhalt Fentanyl oder, wie es die Medien titulieren, Fentanyl-Krise hört. Das ist eine Fentanyl-Krise. Oh, wir haben hier eine Krise. Fentanyl überall. Ist aus dem Ruder gelaufen. Können das nicht mehr einsammeln. Fragen wie zum Beispiel, wer sind denn bitte dann die Produzenten von Fentanyl? Wo sitzen die Produzenten von Fentanyl? Und warum kann man denn die Produktion nicht eindämmen, wenn so viele Menschen daran sterben? Gebe ich doch einfach gar nicht mehr raus, oder? Ganz schnell beantwortet. The People's Republic of China. China produziert dieses Gift. Und dieses Gift verteilen die von China aus in die ganze Welt. Mit dem Hauptziel, und zwar mit dem exponentiell exorbitanten Hauptziel, Vereinigte Staaten von Amerika. Am Ende des Tages gehen über 80% oder 90% des chinesischen Fentanyls in die USA. Und logischerweise passiert es nicht irgendwo in einem Keller in Hongkong oder in Peking, ja schon in Wuhan. Das sind dieselben Produktionsstätten, die auch Firmen wie Hexal oder Ratiopharm oder Johnson & Johnson für sich nutzen. Großflächig produziert. Verschiedene Etiketten drauf, rüber ins Lager von J&J und dann ab an die in Anführungszeichen Verteiler. Verteiler nennen die Pharmaindustrie Firmen Ärzte. Gibt es einen passenderen Ausdruck als das? Natürlich, die verteilen deren Produkte. Das ist deren Aufgabe. Nein, ihr geht nicht zum Arzt, es geht nicht um Gesundheit. Die müssen ihre Produkte verteilen. Ganz einfaches Businessmodell, was heute immer noch nicht jeder versteht. Ist mir ein Rätsel, warum nicht, aber ist so. Und dann kann man sich fragen, okay, und die Produktionsstätten, werden die nicht in der Quantität der Fentanylproduktion kontrolliert? Können die einfach so 2,3 Tonnen produzieren? Obwohl, sage ich mal, die Pharmaunternehmen nur 171,7 Kilo für all ihre Pillchen und Nasensprays und Pflaster benötigen. Wie kommen diese Dinge dann in die Hände von den Menschen in der Bronx in New York? Bis 2019 wurde keine dieser staatlich geförderten Produktionsstätten, jetzt in China, auch nur im Ansatz kontrolliert, nicht im Ansatz. Und seit 2019, sagt man uns, hätte das CCP, die kommunistische chinesische Partei, da ein genaues Auge drauf. Übrigens, das CCP, die kommunistische chinesische Partei, ist nicht gleichzusetzen mit der Regierung Xi Jinping. Heißt also bei der Formulierung, logischerweise, wir haben da genaues Auge drauf, also genauso weitergemacht wie vor 2019. Wir können uns das jetzt mal anschauen, wie genau die ihr Auge da drauf geworfen haben. Was man verstehen muss, neben den Fentanyl-Imitaten gibt es sehr viele Vorstufen von Fentanyl, sogenannte Precursors. Aus denen kann ich dann im letzten Arbeitsschritt, muss ich nur noch so oben so eine Kirsche draufsetzen, kann ich dann Fentanyl produzieren. Wie eben gesagt, da ist nicht nur Stoff A, den ich benutze, es gibt noch 65 weitere Straßen und Wege, die ich auch noch nehmen kann, um am Ziel Fentanyl anzukommen. Darüber hinaus, eben auch schon kurz angesprochen, gibt es Fentanyl-Kopien, sogenannte Analoge, die nicht exakt Fentanyl sind, aber in Wirkung quasi gleich und als Fentanyl verkauft werden, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen günstiger. Das gibt mir als Produzent natürlich jetzt eine ganze Menge Spielraum, logischerweise. Ne? Nicht nur was den wirtschaftlichen Ertrag angeht, sondern auch was Gesetzeslücken angeht zum Beispiel. Ja, das dann geht, wenn so eine Regierung dann da mitspielt, dann sagen die, das ist Fentanyl ist verboten. Ja, habe ich aber gar nicht produziert, ich habe ja nur eine Vorstufe produziert. Weil auch in China verbietet das Gesetz theoretisch die Herstellung und in Umlaufbringung von gewissen Stoffen, in der Theorie. Die Realität, kann ich euch sagen, sieht definitiv anders aus. In Wahrheit gibt es in China ein Steuerbelohnungssystem für Exporte. Und dreimal dürft ihr raten, welche Exporte mit 13% die größten Steuerentlastungen genießen. Logischerweise synthetische Narkotika. Heißt, was für die Attraktivität der Produktion von Fentanyl-Vorstufen und Fentanyl-Analogen und Morphium und Heroin und was weiß ich nicht noch, es wird relativ attraktiv gehalten für Unternehmen. Unternehmen zum Beispiel wie die Yuansheng Group oder auch die Zhejiang Netsun. Wenn ihr euch wundert, ich habe auch mal ein paar Jahre in China gelebt, warum das so echt und professionell klingt. Bei Zhejiang Netsun arbeitet ein CCP-Mitglied als Deputy General Manager. Und die führen ganz normalen Online-Shop. Da, so wie ihr Socken kaufen könnt oder euch ein paar Cashews bestellen könnt, die führen einfach einen Online-Shop. In diesem Online-Shop könnt ihr ganz offen Fentanyl-Vorstufen und Fentanyl-Analoge kaufen. Wird verkauft an jedermann. Kein Spaß. Und deren, in Anführungszeichen, technische Kontaktadresse, das ist natürlich eine E-Mail, die dient dabei als Adresse für über 100 individuelle staatliche Firmen. 100! Haben alle die gleiche Kontaktadresse. fentanyl@china.ch. Nee, das ist Schweiz. fentanyl@china. Und dann Kürzel für China im World Wide Web. 100 individuelle staatliche Firmen, alle mit der gleichen Kontaktadresse. Ja, wie zum Beispiel die Yafeng Group, die auch illegale Drogen online verkaufen. Im Klartext, der absolute Großteil der Firmen, die diese Narkotika produzieren, die Opiate produzieren, sind ganz locker in staatlich-kommunistischer Hand. Der Eigentümer von Yafeng ist übrigens ein staatliches Gefängnis, in dem Menschenrechte jetzt eher locker gesehen werden. Vergewaltigung und Folter sind da eher Tagesgeschäft als eine Rarität. Die haben über Jahre und mehrere Websites Stoffe vertickt, die die United Nations als kontrollierte Substanz deklariert haben. Ja, die United Nations, die gehen auch manchmal hin und tun so, als würden die Leute gerne schützen wollen. Und dann landen so Drogen wie U-47700 auf dieser Liste. Das ist eine kontrollierte Substanz, darf nicht einfach so in Umlauf gebracht werden, darf nicht an irgendwelche Leute in der Bronx gelangen. Gelangt die Droge aber trotzdem tonnenweise, komischerweise. Und dies in diesem Falle verkauft von der chinesischen Regierung. Das ist eine Droge, die ebenfalls ein Opiat ist und verantwortlich für tausende Überdosistode. Und auf ihrer Homepage, Yafeng jetzt, beschreiben die sich als Firma mit 10 Jahren Erfahrung mit Verkäufen hauptsächlich in den USA, Europa, Australien, Südostasien, Mittlerer Osten und Südafrika. Warum eigentlich nicht in China? Ja, logischerweise, weil eine Sendung von Wuhan nach Peking kein Export wäre. Und der nicht gefördert wird. Und logischerweise jeder in China die Hände abgehackt bekommt, der auch nur an Fentanyl im eigenen Land denkt. Ganz einfach. Die bewerben und verkaufen übrigens nicht nur die Fentanyl-Familie, sondern auch Nitazene. Das sind auch synthetische Opioide. Aber die sind, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, die noch viel verheerender und stärker sind als Fentanyl. Ja, Fentanyl ist längst nicht das Ende der Opiat-Hitlist. Man muss sich das mal vorstellen. Das sind Stoffe, Fentanyl oder dann noch die krasseren Nitazene, davon brauche ich nur eine kleine Spur, um einen Menschen umzubringen. Wie einfach wäre das? Das in Umlauf zu bringen. Wenn ich jetzt Menschen großflächig umbringen möchte. Und die dürfen einfach so produziert werden. Warum? Die Yuansheng Group ist ein weiteres Beispiel. Die werben damit, dass sogar Privatpersonen bei denen kaufen können. Und die gehen noch einen Schritt weiter. Die versichern den Kunden, dass das Produkt problemlos alle Zollkontrollen passieren wird. Zahlung in Bitcoin. Sehr, sehr gern gesehen. Mit dem Bitcoin werden übrigens auch alle Kartelle in Mexiko gezahlt. Und alles gefördert von der chinesischen Regierung. Ja, da muss ich mir keine Sorgen machen. Ich bestelle 10 Gramm Fentanyl. Und dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass die beim Zoll in Deutschland irgendwo hängen bleibt und ich eingesackt werde oder da noch 5,27 Euro nachzahlen muss. geht so durch. Also nicht, dass nicht alle Regierungen der Welt den Drogenhandel unterstützen und würden und auch aktiv involviert sind, aber so offensichtlich, wie das CCP das gemacht hat, ist schon beeindruckend. In deren Datenbank haben die Algorithmen eingebaut, die dafür sorgen, dass zum Beispiel amerikanische IP-Adressen keine Einträge zu gewissen Fentanyl-Produkten finden werden und auch nicht dazu, welche Firmen wie gefördert werden. Wenn man das dann allerdings über einen chinesischen VPN-Server macht, ist es plötzlich kein Problem mehr. In der Investigation der DEA in den USA, das ist das Drogendezernat der USA, ist man hingegangen und hat 7 Online-Shops beleuchtet, von denen man wusste, dass die Firmen der chinesischen Regierung vereinen, die illegale synthetische Narkotika verkaufen. Was kommt dabei raus? Dieses Werkzeug, das Tool, die Software, spuckt über 2000 Firmen aus, die über 31.000 Verkäufe anbieten. Ja, 7 Online-Shops, die verschiedenste Firmen der chinesischen Regierung vereinen. Und da kommt raus, dass dort 2000 Firmen über 31.000 Verkäufe anbieten. Wir können jetzt hier noch tiefer sinken, aber es ist, glaube ich, klar geworden, was Sache ist. Das CCP hat über Jahre hinweg diese Betäubungsmittel produzieren und exportieren lassen. Mit welchem Motiv? Was passiert, nachdem die Schiffcontainer jetzt mit den Fentanyl-Vorstufen, ja, man produziert nur Vorstufen in China, nachdem die damit beladen wurden? Weil aus der Vorstufe muss ja noch Fentanyl hergestellt werden im letzten Schritt. Muss noch die Kirsche oben auf den Kuchen. Weil so frech war man dann selbst in China nicht, das auch noch im eigenen Land zu machen. Dafür sind dann die organisierten Mobs und diese Crime Syndicates, die großen Banden zuständig, weltweit. Ob es jetzt chinesische Banden sind im Ausland, oder ob es zum Beispiel in dem Falle von Fentanyl und anderen Drogen aus China die mexikanischen, bekannten, großen Kartelle sind. Ja, die sind schon so bekannt, da hat man einfach keine Handhabe gegen. Die verschwinden einfach nicht, aber jeder kennt die. Wie MS-13, Sinaloa oder Jalisco zum Beispiel. Die machen übrigens gut 21 Milliarden Dollar an Gewinn in einem Jahr. Natürlich komplett steuerfrei, ne? Das kriegen die einfach so, Koffer, höp, Cash in the Tash. Natürlich landen nicht zufällig über 90% dieses illegal produzierten Fentanyls in den USA. Seit Jahren und Jahrzehnten war das der Plan der Strippenzieher, nachdem man die USA ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans, die Weltherrschaft vordergründig an China zu übergeben. Ja, nicht umsonst, wie wir wissen, rennen seit Jahren alle Unternehmen staatlich gefördert nach China und produzieren dort, weil die Produktionskosten da ja so günstig sind. Nicht umsonst besitzt das CCP plötzlich weltweit Häfen an über 100 Orten in über 50 Ländern. Wie bitte soll das möglich sein, wenn nicht strategisch genauso organisiert? 100 Orte in über 50 Ländern, die kontrollieren den kompletten Schiffshandel. War jetzt kurz auch noch Thema. Panama-Kanal, hat Trump auch direkt auf die Platte gerufen. Der Panama-Kanal, chinesisch, ja. Bis jetzt. Jetzt nicht mehr. Danke, tschüss. Und dann kommen die wieder um die Ecke an die Oberfläche mit sowas wie dem Lieferkettengesetz. Um uns zu suggerieren, dass man Interesse daran hat, wirklich nachhaltig fair produzierte Klamotten zu produzieren, die man dann hier in Deutschland verkauft. Ja, damit da das Lieferkettengesetz, da weiß man, da hat nur die Petra und der Johannes und der Franz haben daran gearbeitet und die haben alle mindestens 20 Dollar die Stunde bekommen. Keine Sorge. Könnt ihr kaufen. Augenwischerei. So ethisch zum Beispiel wie Apple, ja, wenn die für 25 Dollar in China ein iPhone zusammenbauen lassen, um das für 1000 Schleifen in Europa oder in den USA zu verkaufen. Für die 25 Dollar und das eine iPhone sind wahrscheinlich 5 Chinesen aus dem Hochhaus gesprungen, wo die gelebt haben, mit den anderen Arbeiten der Firma auf ungefähr 5 Quadratmetern und haben sich dann irgendwann das Leben genommen. Warum können diese Fentanyl-Firmen sagen, ey, unser Produkt kommt zu 100% durch den Zoll? Wie soll das funktionieren? Woher wissen die das, diese Firmen? Weil die den gesamten Transportweg und die Abwicklung besitzen und kontrollieren. An 36 von 100 der Top-Containerhäfen der Welt kontrollieren chinesische Firmen mindestens ein Terminal. Das ist absolut geisteskrank. Ja, im Hintergrund wurde die komplette Weltherrschaft vordergründig in chinesische Hand gegeben. Ja, da werden Teile vom Hamburger Hafen, wird ein Drittel einfach verkauft an China. Und in Deutschland interessiert das niemand. Ja, doch, die Leute lesen das, sagen, das kann doch nicht sein, egal, weiter geht's. Am Hamburger Hafen kommen 30% der Umschlagsware. 30% der Umschlagsware kommt aus China. Was meint ihr, wie viel Fentanyl-Vorstufen da jeden Monat ungesehen illegalerweise abgehandelt worden sind? Abgehandelt werden, weiß ich nicht mehr. Ich denke, das ist erledigtes Thema. Und glauben wir wirklich, dass deutsche Ermittler und Geheimdienste das nicht wüssten? Denkt ihr wirklich, man hätte keinen Zugriff darauf? Man darf keinen Zugriff darauf haben. Weil bei dieser logistischen Kette müssen auch noch einige andere Instanzen Tag für Tag mitspielen und involviert sein. Nicht nur der Zoll, sodass die Firma sagen kann, geht komplett durch den Zoll. Ja, und jetzt ging dann Trump hin, kürzlich, geht da hin und sagt, so, 25% Tariffs, Strafzölle gegen Kanada und Mexiko. Warum? Weil Kanada und Mexiko die chinesische Fentanylroute ist. Und diese Regierungen seit Jahren den roten Teppich ausgerollt haben und daran mitverdienen. Und dafür sorgen, dass dieses Fentanyl massenhaft in die USA gelangt, weswegen 70.000 Amerikaner im Jahr daran sterben. Das Thema ist erledigt. Das Thema ist erledigt, jetzt nicht mehr. Es wird nach unseren Regeln gespielt hier auf dieser Welt. Nach den göttlichen Regeln. Habt ihr gesehen, wie schnell und leise, heimlich still und leise und ganz schnell die gespurt haben? Erst kommt dieser Clown Trudeau und sagt, ja, aber jetzt werden wir auch einen Tag später, ja, okay, wir machen die Grenzen dicht. 10.000 Soldaten an die Grenze verlegt, tschüss. Yep, there's a new sheriff in town, ladies and gentlemen. Und das ist nicht mehr die Kabale. Der Sheriff heißt nicht mehr Rothschild oder Rockefeller oder Medici oder was weiß ich wie. Der Sheriff heißt vordergründig Donald Trump und hintergründig eine militärische Allianz, die dieses ganze System beendet. Von diesen mexikanischen Kartellen in Zusammenarbeit mit der CIA und der amerikanischen Regierung über die mexikanisch-amerikanische Grenze werden diese Sachen geschifft, gebracht, gefahren, keine Ahnung, welche, vielleicht auch im Fahrrad noch ein paar Sachen, welche Verkehrsmittel die alle nutzen. Das sind noch ein paar Verkehrsmittel, die kennen wir, glaube ich, noch nicht. Aber in den USA richtet dieses Fentanyl unfassbaren Schaden an. Ja, und deswegen war diese Grenze, mexikanisch-amerikanische Grenze, seit 2016 absoluter Fokus für Donald Trump, die zu schließen. Warum wollte der wohl von Beginn an diese Mauer und hat die sofort umgesetzt? Die Mauer ist übrigens nicht nur eine Mauer, die kann noch mehr als Mauer sein und Leuten mit Fentanyllagerungen im Kofferraum, Ladungen im Kofferraum den Zutritt verwehren. Seit 2020 hat man 2,3 Tonnen beschlagnahmt in den USA. Bei 2,3 Tonnen Jahresproduktion sind seit 2020 2,3 Tonnen relativ viel. Und logischerweise geht es hier nicht nur darum, dass Menschen Fentanyl kaufen und das CCP an jedem Milligramm mitverdient, weil sie logischerweise über die Kartelle direkt beteiligt sind, beziehungsweise die Geldwäsche über chinesische Banken organisieren, auf die kein amerikanischer Ermittler jemals Zugriff hat. Selbst wenn er wollte, wenn er das Herz am richtigen Fleck hat, hat man versucht. Kein Zugriff drauf. Gibt es keine Kooperation. Weder seitens der Regierung, noch seitens der Firma. Keine Chance. Es ging darum, eine komplette Nation, die USA, strategisch auseinanderzunehmen. 1400 Fentanyl-Tote pro Woche. Wollen wir mal schätzen, wie viele Amerikaner abhängig sind von Fentanyl, die nicht jeden Tag sterben? Da wird einem schwindelig werden. Und logischerweise hat diese systematische Abschlachtung, das hat Peter Navarro die Tage gesagt, Carnage auf Englisch. Peter Navarro ist ein Berater des Weißen Hauses, ein Berater von Donald Trump, ein Wirtschaftsberater. Der hat gesagt, das ist eine Abschlachtung, was hier seit Jahren passiert mit Fentanyl und den Amerikanern. Dieser wirtschaftliche Schaden, der wird auf 1,7 Billionen Euro geschätzt. Weil logischerweise sind all diese Menschen, die Abhängigen, sind raus aus allem. Die werden nichts mehr beitragen zum Bruttoinlandsprodukt. Interessant in dem Zusammenhang ist noch ein anderer Zusammenhang aus dem August 2022. Da ist Nancy Pelosi nach Taiwan gereist. Das war die Nancy Pelosi, ne? Crazy Nancy, war die Sprecherin des Hauses, des Repräsentantenhauses, Kongress und Senat in den USA. Jetzt nicht mehr, jetzt schon längst in Guantanamo, wenn sie überhaupt noch lebt, aber in den USA. Sie ist von den USA nach Taiwan gereist, trotz mehrerer Warnungen der Chinesen. Haben gesagt, Nancy, wenn du dahin reist, ist vorbei. Und das ist die höchste politische Vertretung seit 25 Jahren, die nach Taiwan gereist ist, der USA. Und danach ist Xi Jinping, ich habe eben schon gesagt, Xi ist nicht das CCP, geht Xi hin und bricht jegliche diplomatische Beziehungen zur Biden-Regierung ab. Biden-Regierung, ihr wisst was, die beiden Pappkarton-Regierungen ab. Diese Regierung, die ohnehin nie eine Regierung war. Weil Xi weiß natürlich, logischerweise, die Beziehung, auf die es ankommt und die Relevanz hatte, war die militärische Trump-Regierung. Wir haben darüber gesprochen, Continuity of Government und so weiter. Xi hat gesagt, so, alles klar, wir reden kein Wort mehr mit euch, tschüss. Der redete sowieso die ganze Zeit nur mit Trump. Taiwan ist ein sehr, sehr interessantes Thema in Bezug auf Drogen und Menschenhandel. Interessant im negativen Sinne. Ich erinnere mich daran, dass ich damals, als das mit der Ukraine und Russland losging, im Podcast gesagt habe, und dass es nicht das Letzte ist, dass China sich Taiwan krallen wird. Und das wird in Kürze auch passieren. Ein weiteres Beispiel für diesen größeren Zusammenhang, das mit dem Fentanyl-Problem beauftragte Komitee der USA vom Kongress sagt als Empfehlung in deren Fentanyl-Report in der Bitte die Executive Order 14059 nutzen und sofort Sanktionen erlassen gegen alles und jeden, der diesen Handel unterstützt. Die Executive Order 14059 macht das möglich, gibt dem Präsident die sofortige Macht dazu. Interessanter Zusammenhang. Haben wir das unter Joe Biden gesehen? Ist der hingegangen und hat Sanktionen erlassen, um den Drogenhandel einzudämmen? Nein. Wer hat diese Executive Order geschrieben? Joe Biden. Plastikpuppe Joe Biden. Für wen hat Joe Biden dann also diese Executive Order geschrieben, wenn er die selber gar nicht genutzt hat? Wer erlässt jetzt gerade diese ganzen Sanktionen? Donald Trump. Joe Biden, ich habe es schon oft gesagt, ist von uns da installiert gewesen, weil das alles noch nicht so weit war. Das war ein großes Aufweckprogramm im Hintergrund. Das sieht man jetzt auch. Im Hintergrund wurde alles vorbereitet, alles gesäubert, damit jetzt passieren kann, was jetzt passiert in dieser Geschwindigkeit. Fentanyl ist eins der größten Verbrechen an der Menschheit, die man sich vorstellen kann, die das CCP da seit 2013 forciert und installiert hat. Und jetzt geht jemand hin, wie Donald Trump, und sagt zum ersten Mal öffentlich, so, Fentanyl-Freunde, Ende im Gelände. Hier kommt kein Fentanyl mehr in die USA. Der diesen Zusammenhang erstmal in die Öffentlichkeit bringt. Und das machen sie mit allen Themen jetzt. Vordergründig geht er jetzt hin und deklariert der Kabale den Krieg. Bumm. Freunde, Fentanyl, Ende. Das ist eine Kriegserklärung. Aber der Krieg ist längst gelaufen. Der Krieg ist längst gewonnen. Wir haben diesen Krieg längst gewonnen. Wir können jetzt in die Öffentlichkeit gehen und das alles so als Film ablaufen lassen für die Leute, für die Menschen, die sich noch nicht mit so viel beschäftigt haben, in deren gewohnten System, medial. Sensationell. Sensationell. Ja. Sind, um noch ein paar Dinge zu nennen, geht Trump als erstes hin und tritt und schließt einfach die USAID. Die USAID macht einfach zu, sagt so, die haben E-Mails an alle Beschäftigten geschrieben und gesagt, ihr könnt zu Hause bleiben. Türen sind zugeblieben. Eines Morgens war die USAID war einfach geschlossen. Ja, das ist, weil die USAID eine staatlich-steuerliche Terrororganisation ist. Fertig. Da kommt jetzt auch alles raus, in welche Bereiche die Geld geliefert haben. An die Hamas, an Reuters, an die New York Times. Natürlich. Wir haben oft über diese Organisation gesprochen, wie das funktioniert. Dann geht Trump hin und tritt sofort aus dem UN Human Rights Council aus dem Dezernat der UN, was sich um die Menschenrechte kümmert. Und beendet sofort alle Zahlungen dahin. Natürlich, das wird auch alles rauskommen. Das Geld, was an die gegangen ist, an das UN Human Rights Council, das hatte nichts damit zu tun, dass es eingesetzt wurde, um irgendwelche Menschen zu unterstützen. Und dann zu guter Letzt, ganz heikles Thema, Gaza. Da sagt Trump so, wir übernehmen Gaza. Wir reinigen Gaza. Reinigen im Sinne von wirklich sicher machen. Die ganzen Bomben da entschärfen und bewohnbar machen. Und wahrscheinlich auch noch Dinge reinigen, die fernab unseres Augenlichts liegen unter Gaza. Und dann sagt er quasi so, dann werden wir das als humanitäres Projekt wieder aufbauen, nachhaltig Frieden schaffen und dann können die Leute dann Frieden leben. Wir können nicht so weitermachen, sagt er, Zitat, wie die letzten 100 Jahre. 100 Jahre? Warum sagt er 100 Jahre? Wohin bringen uns diese 100 Jahre? Worauf spielt er an? Warum sagt er nicht seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit 80 Jahren? Der spielt ganz eindeutig auf die Balfour Declaration an, die wir hier auch schon besprochen haben, im Detail, als man nämlich Israel an die Rothschild-Familie vermacht hat. Und das ist das Zeichen dafür, dass die Rothschilds hier gar nichts mehr zu sagen haben und die jesuitischen Zionisten auch erst recht nicht. Alles beendet. Sensationell jetzt auch noch, als Abschluss, die erlassenen Importzölle auf Stahl und Aluminium in den USA. Das sind Dinge, die macht man sich gar nicht bewusst. Die Aluminiumproduktion hat sich nämlich in den USA in den letzten 20 Jahren halbiert. Man importiert das jetzt. Von wem? Kanada und Mexiko. Welch ein Zufall. Und zwar importiert man das mit einem Defizit von insgesamt 470 Milliarden Dollar. Einfach halbiert in den USA, die Aluminiumproduktion ins Ausland gegeben, von da importiert 470 Milliarden US-Dollar. Defizit. Wisst ihr warum? Weil es einen Wirtschaftsdeal gibt, den Herbert Walker Bush, der Papa von George W. Bush, mal gemacht hat. Den NAFTA-Deal, hat Trump auch schon oft drüber gesprochen. Der NAFTA-Deal, der die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Kanada und Mexiko und den USA vereinfachen sollte, weil die Grenzen dann auf sind, da kann man einfach so von A nach B. Das ist der Hintergrund. Die Amerikaner ausgenommen, den amerikanischen Steuerzahler komplett ausgenommen. Wenn ihr jetzt dann hingeht und als Amerikaner Aluminium kauft und die Produktion zur Hälfte in Kanada und Mexiko stattgefunden hat, was denkt ihr denn, wo der Preis hingeht? Und was denkt ihr denn, wer sich dieses Defizit am Ende einsackt? America First ist einfach nicht nur so dahergebrabbelt. Ja? Trump brabbelt nie einfach mal so nur daher, wie das eigentlich ein Politiker per Definition tun müsste und alle anderen noch machen. Promises made, promises kept. Ja? Versprechen gemacht, Versprechen gehalten. Und wie gesagt, wartet ab, was Elon Musk mit seinem DOGE, Department of Governmental Efficiency, Dezernat, in Kürze finden wird. Als nächstes bei der IRS. Wir befinden uns in den Anfängen dieses Sturms, der in den nächsten Tagen und Wochen über die Welt fegen wird. Es ist beeindruckend, was da seit 3-4 Wochen läuft, in welcher Geschwindigkeit die das machen. Und einfach nur so schön und befriedigend zu sehen, dass es jetzt endlich anfängt. www.healthresolution.de, Health Resolution Podcast, Telegram. Schaut euch die Programme an. Wir starten mit dem Beckenboden am 1.3. Kontaktiert uns. Und wie gesagt, wir werden eine wirtschaftliche Lösung da immer finden, weil wir helfen wollen. Meldet euch, zögert nicht. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz schöne Sache für alle Menschen, die da mitmachen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in Kürze ganz sicher, weil ich habe das Gefühl, dass in den nächsten Tagen so krasse Dinge passieren werden, die wir alle irgendwie im Podcast auch thematisieren. In dem Sinne, lasst die Finger vom Fentanyl. One love and I'm out.